Ja, ich würde gebeten, kurz noch ein paar Worte, ein paar Gedanken zu mir zu sagen, obwohl die wichtigsten Dinge ja bereits erwähnt wurden. Ich bin Paul Koch, habe Theologie studiert, in der Schweiz habe ich meinen Bachelor gemacht, in Hamburg dann meinen Master dieses Jahr abgeschlossen und arbeite jetzt als Jugenddiakon in der St. Martini-Kirche in Bremen. Da ist so der Schwerpunkt einer der Hauptaufgaben, die ich dort habe, eben die Jugendarbeit. Und gleichzeitig bin ich angestellt als Jugendevangelist beim Evangelisationsteam Sachsen. Heißt, deutschlandweit bin ich unterwegs, dort wo eben Evangelisationen stattfinden. Und das eben als Schwerpunkt besonders für Jugendliche. Dann darf ich ein wunderbares Mädchen, meine Frau, nennen. Bin seit 2 Jahren verheiratet mit Melanie. Sie ist leider heute nicht dabei, weil sie selbst einige Dienste hat bei uns in der Gemeinde. Genau, das soweit in aller Kürze zu mir. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr, Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, ich möchte gerne einen Text mit euch und Ihnen lesen aus der Apostelgeschichte. Und wer eine Bibel mit dabei hat, kann gerne mit mir aufschlagen. Apostelgeschichte 12, die Verse 1 bis 25. Da heißt es: Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, die Hände an einige derer von der Versammlung, um sie zu misshandeln. Er ließ aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert töten. Als er aber sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort, auch Petrus festzunehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und überlieferte ihn zur Bewachung an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, da er gewillt war, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde in dem Gefängnis bewacht, aber von der Versammlung wurde anhaltend für ihn zu Gott gebetet. Als aber Herodes ihn überführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten, gefesselt mit 2 Ketten, und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu, und ein Licht leuchtete in dem Raum. Er schlug aber Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von den Händen ab. Der Engel aber sprach zu ihm: Gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es so. Und er spricht zu ihm: Wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm. Und er wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie in das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen wie von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er: Nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er sich bedachte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, der auch Markus genannt wird, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Hoftores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Hoftor nicht. Sie lief aber hinein und berichtete: Petrus stehe vor dem Hoftor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen: Es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und gerieten außer sich. Er aber winkte mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Und er sprach: Berichte dies Jakobus und den Brüdern. Und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es aber Tag geworden war, war eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was doch aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes ihn zu sich forderte und ihn nicht fand, verhörte er die Wächter und befahl, sie abzuführen. Und er ging von Judäa nach Caesarea hinab und verweilte dort. Er war aber sehr ergrimmt gegen dieses Tyrer und Sidonia. Sie kamen aber einmütig zu ihm, und als sie Blastus, den Hofbeamten des Königs, überredet hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem Königlichen ernährt wurde. An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er ein königliches Gewand angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern zerfressen verschied er. Das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen Johannes mit, der auch Markus genannt wurde. Wir wollen stille werden und beten. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir wollen dir Lob und Dank sagen für dieses dein Wort, das du uns heute Morgen gibst. Dass du uns zusprichst, Herr, was du Gewaltiges in dieser Welt tust. Dass du Herr dieser Welt, dass du Gott dieser Welt bist. Und wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen in dein Wort schauen dürfen. Dass wir die Möglichkeit haben, uns hier zu treffen. Und wir bitten dich, Herr, dass du reden magst. Dass unsere Herzen umgestaltet, dass sie verändert werden. Dir zur Ehre, Herr, dafür brauchst du deinen Segen. Und deswegen bitten wir dich, alle miteinander, dass du das Reden, als auch das Hören auf dein heiliges, lebendiges und irrtumsloses Wort an uns allen segnen magst. Amen. Liebe Gemeinde, heute haben wir ja wahrscheinlich einen recht langen Predigttext, um so die Gesamtkomposition etwas besser zu erkennen. Komposition kennen wir jetzt nicht nur aus dem Literarischen, sondern auch aus der Musik. Und der Mann, der wohl die gewaltigsten Kompositionen geschrieben hat, ist uns allen bekannt, Johann Sebastian Bach. Unglaubliche Stücke, die er geschrieben hat, dem lebendigen Gott zur Ehre. Und dabei hat er eine Kompositionstechnik ganz besonders perfektioniert. Und zwar den sogenannten Kontrapunkt. Der Kontrapunkt war so mitunter die wichtigste Kompositionstechnik in der Renaissance und des Barock. Und die einfachste Variante von diesem Kontrapunkt ist die sogenannte Gegenstimme einer vorgegebenen Melodie, häufig in der Polyphonie vorzufinden. Und diese Technik, die gibt es jetzt auch im Literarischen, in der Bibel. Wir finden hier in diesem Text vier Kontrapunkte, weshalb ich diese Predigt auch so überschrieben habe, die vier Kontrapunkte, vier Punkte, die ich euch rausgegriffen habe heute Morgen. Ein erster Punkt ist der Tod des Jakobus und die Befreiung des Petrus. Ein zweites ist der Verlust der Leiter und das Ausbreiten des Wortes Gottes. Ein drittes das offene Tor und das verschlossene Tor. Und ein viertes der prächtige König Herodes und der von Würmern zerfressene Herodes. Ein erster Punkt, der Tod des Jakobus und die Befreiung des Petrus. Liebe Gemeinde, in diesem Predigttext, da steht ja so diese gewaltige Befreiung des Petrus im Vordergrund. Wie er dort befreit wird, aus dem Gefängnis herausgeführt wird, da kann man sich nur freuen, da kann man nur jubeln und schreien, Halleluja, Halleluja, großartig. Ein ganz, ganz großes Wunder, was hier passiert, wo man einfach nur drüber staunen kann, wenn es diesen Kontrapunkt nicht gäbe, mit dem diese Geschichte hier beginnt. In den ersten beiden Versen, da wird uns davon berichtet, dass der Jakobus stirbt. Dem König Herodes gefiel es, die Gemeinde dort zu misshandeln in Jerusalem. Er hat den Jakobus umbringen lassen. Das ist das, wie die gewaltige Geschichte hier startet. Das ist der Beginn. Petrus, der erlangt auf unglaublich gewaltige Art und Weise die Freiheit. Für ihn geht es weiter, er darf leben, der Missionsauftrag, der kann fortgesetzt werden. Der Jakobus, für ihn geht es nicht weiter. Der Jakobus, der stirbt. Petrus, einer der ganz, ganz Großen, der ganz, ganz stark in der Gemeinde. Einer der Apostel. Aber Jakobus war ja kein Geringerer. Jakobus, das war der Bruder des Johannes. Das war jetzt nicht irgendwie so ein Wichtelmännchen in der Gemeinde. Das war einer der Leiter damals. Und der stirbt hier. Jakobus gehört mit zu den drei Lieblingsjüngern des Herrn. Immer wieder waren diese drei, Johannes, Petrus und Jakobus, mit dabei. Bei den ganz besonderen Ereignissen, da waren immer wieder nur die dabei. Auf dem Berg der Verklärung, bei der Heilung der Tochter des Jairus, im Garten Gethsemane. Immer wieder nur diese drei, Jakobus, Petrus und eben der Johannes. Und die Gemeinde, da heißt es jetzt, die hat die ganze Zeit gebetet, dass Petrus aus dem Gefängnis freikommen mag. Ich bin überzeugt, die haben genauso anhaltend, genauso intensiv, genauso vollmächtig auch für einen Jakobus gebetet. Für Petrus geht es weiter, für Jakobus nicht. Jakobus stand auf derselben Ebene, aber Jakobus stirbt. Der eine wird wunderbar gerettet, der andere nicht. Kontrapunkt. Wisst ihr, wenn wir uns diese Verse so vor Augen führen, dann wird uns deutlich, dass es Dinge gibt im Reich Gottes, die wir nicht erklären können. Und das wissen wir alle. Auf die Warum-Frage bekommen wir hier auf dieser Erde oft keine Antwort. Keine Ahnung. Ich kann euch nicht erklären, warum der Petrus gerettet wird und der Jakobus hier nicht. Hätten wir diesen Kontrapunkt allerdings nicht, dann müssen sich ja jetzt auch alle Christen fragen in Iran, im Irak, in Saudi-Arabien, Nordkorea, überall eben, wo sie verfolgt werden aufgrund des Glaubens. Die müssen sich jetzt die Frage stellen, ja, warum hilft Gott mir denn nicht? Einem Petrus hat er ja geholfen. Und das ist das, was Gott uns hier deutlich macht. Es gibt einen Tun-Ergehen-Zusammenhang in der Bibel, davon lesen wir ganz deutlich, dass du etwas tust, etwas anderes folgt darauf, Psalm 1 zum Beispiel, wo dieser Gerechte uns vorgestellt wird, der sich am Gesetz, am Wort Gottes orientiert, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, alles was er tut gelingt, das ist die eine Seite, oder Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, alles andere wird euch hinzugefügt werden, das ist die eine Seite. Die andere Seite, die die Bibel immer wieder deutlich macht, und das ist das, was wir hier auch sehen, ist, dass das Leben als Christ auch immer etwas mit Leid zu tun hat. Dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können. Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum der Jakobus stirbt. Wir können unsere mathematisch-theologischen Rechnungen nicht damit begleichen, dass wir immer sagen, wenn ich so und so lebe, dann passiert immer exakt das andere daraufhin. Und darauf bezogen, ihr Lieben, ist es gut zu wissen, dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können. Wo wir einfach nur vertrauend auf Gott schauen können und wissen dürfen, er hat die Dinge in seiner Hand. Ich möchte diesen Kontrapunkt jetzt allerdings nochmal von einer anderen Seite betrachten. Denn wenn wir diesen Kontrapunkt so setzen, wie ich das jetzt gemacht habe, dann passiert bei uns etwas ganz Menschliches. Den Kindern würden wir das dann wahrscheinlich so erklären, dass wir sagen, okay, der Petrus, der hat einfach Glück gehabt und der Jakobus, der hatte Pech. Oder etwas intellektuell ausgedrückt, der Petrus ist gerettet worden. Und der Jakobus, der hat das Martyrium erlitten. Der eine, Gebetserhörung, super, für ihn geht's weiter. Der andere, der stirbt. Das ist die eine Seite, wie wir diese Sachen erklären können. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass nach unserem Tod die Ewigkeit, das himmlische Jerusalem auf uns wartet, was das allerbeste ist, dann glaub mir, dann ist jeder einzelne Tag hier auf dieser buckeligen Erde eine Strafe. Und dann können wir diesen Kontrapunkt auch anders setzen. Dann können wir auch sagen, hey, herzlichen Glückwunsch, Jakobus. Du hast es geschafft. Du bist angekommen. Der Petrus, der muss erst noch viel, viel weiter gehen. Für den ist es noch lange nicht zu Ende hier. Wenn wir darauf schauen und wissen, nach unserem Tod, da kommt das Beste überhaupt. Und glaub mir, das ist das allerbeste, was uns überhaupt passieren kann, in der Ewigkeit bei Jesus Christus zu sein. Selbst dann, wenn du die tollste Frau hast, kerngesund bist, wenn du ein dickes Auto fährst, ein super Einkommen hast und einen Marathon in 3 Stunden läufst. Das ist alles nichts. Im Vergleich zu dem, was wir in der Ewigkeit bei Jesus Christus erleben werden. Und dann können wir diesen Kontrapunkt eben auch anders setzen. Bei einem Jakobus ist es so, der wird im Vergleich bei diesem Marathon bei Kilometer 3 rausgenommen. Für den ist es vorbei. Da wird ihm die Goldmedaille in die Hand gedrückt, gesagt, super, du bist angekommen, für dich ist es vorbei. Petrus läuft die ganzen 42 Kilometer noch. Der ist noch lange nicht da. Wie gesagt, ich kann euch nicht erklären, warum Petrus befreit wird und Jakobus das Martyrium erleidet. Oder andersherum, warum der eine, der Jakobus, geadelt wird und Petrus auf dieser Erde weiterleben muss. Wir dürfen eine Sache nur nicht vergessen. Sterben ist unser Gewinn. Wir sind immer Gewinner. Und ich weiß, das ist kein Spruch jetzt von eurem Arzt, von eurer Krankenkasse, sondern das, was der lebendige Gott in Jesus Christus uns sagt. Und das ist schön, das nochmal so zu sehen, dass beides zum Leben ja dazugehört. Das Leid und auch die Freude. Und beides spielt in Bezug auf die Ewigkeit keine Rolle mehr. Weil dort wird alles Leid weg sein und jegliche Freude, die wir hier auf dieser Erde gehabt und erlebt haben, wird das toppen. Also wird getoppt werden von dem, was wir in der Ewigkeit eben erleben. Wir sind Gewinner. Ob wir noch hier bleiben müssen, auf der Erde, oder ob wir bei unserem Heiland sein dürfen. Und aus diesem Grund, weil ich das wissen darf, weil ich mit dieser Haltung auf dieser Erde sein darf, das ist der Grund, warum ich mit Schwierigkeiten fertig werden kann. Dort, wo Dinge manchmal herausfordernd sind. Dass ich weiß, Gott macht es gut. Ganz gleich, wie es ausgeht. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, dann sind wir in den Händen des lebendigen Gottes. Sowohl an Jakobus, als auch an Petrus. Und das ist ein ganz, ganz großer Trost. Dort, wo wir ihn Dinge nicht erklären können. Wo wir nur darauf vertrauen können, dass Gott über dem Ganzen steht. Und wir wissen alle, dass es solche Kontrapunkte auch in unserem Leben gibt. Zeiten der Dankbarkeit, wo wir einfach nur jubeln können, uns freuen, wo alles super ist. Und eben Zeiten, wo wir uns die Wichtigkeit der Dankbarkeit vor Augen halten müssen, weil es herausfordernd ist. Und vielleicht bist du gerade in so einer Zeit, wo du sagst, es ist schwierig. Da hast du Sorge um die eigenen Kinder, um die Arbeit, um das, was die Zukunft bringen wird, wie es weitergeht in unserem Land. Und bei allem dürfen wir uns an dem einen klammern, daran festhalten, mein Leben ist in den Händen des lebendigen Gottes. Daran darf ich festhalten. Es gibt Dinge, die wir nicht begreifen und dennoch nebeneinander stehen lassen können. Und ich glaube, Gott traut uns zu, in genau dieser Spannung zu leben, wo wir ihm Dinge nicht erklären können und wo er uns zuspricht, ich bin da. Ein erstes, die Befreiung des Petrus und der Tod des Jakobus. Ein zweiter Punkt ist der Verlust der Leiter und das Ausbreiten des Wortes Gottes. In dieser Geschichte wird uns ja davon berichtet, dass die Gemeinde hier vor Ort ihre beiden Leiter verliert. Und nochmal, das sind jetzt nicht irgendwelche Wichtelmännchen, das sind zwei Topstars in der Gemeinde gewesen. Die hatten richtig etwas drauf. Die waren mit unserem Heiland unterwegs. Der eine, der wird brutal aus dem Leben gerissen, einfach der Kopf abgeschlagen, und der andere, das überliest man schnell, am Ende von Vers 17 heißt es dann, und über den Petrus, und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. Also beide Leiter der Gemeinde sind auf einmal nicht mehr da. Beide sind weg. Und dann heißt es hier, und das ist das Gewaltige, das ist auch Grund, warum ich das ganze Kapitel gelesen habe, in Vers 24, da heißt es dann, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Das ist der Kontrapunkt. Auf der einen Seite, die Gemeindeleiter sind nicht mehr da. Die Gemeinde ist ohne geistliche Leitung auf einmal da. Und gleichzeitig geht es noch viel, viel besser mit dem Ausbreiten des Wortes Gottes weiter. Wisst ihr, und das ist fantastisch, das so vor Augen zu haben, zu wissen, auf mich kommt es im Reich Gottes nicht an. Die Leiter sind weg und gleichzeitig wird das Evangelium richtig ausgebreitet. Wisst ihr, da wo es auf die geistlichen Leiter einer Gemeinde ankommt, da ist alles verkehrt, da ist alles falsch. In einer Gemeinde darf es nie auf die geistlichen Leiter ankommen. Und das gibt es. Gemeinden, wo sich die Leiter förmlich den Hintern aufreißen, charismatische Führungspersönlichkeiten, die richtig vorangehen. Wenn aber ohne diese geistlichen Leiter eine Gemeinde zusammenbricht, dann ist eine Sache klar. Dann ist es nicht Gottes Werk gewesen, sondern allein Menschenwerk. Gemeinde Jesu Christi ist immer einzig und allein von Jesus Christus abhängig. Niemals von Menschen. Gott ist es, der Gemeinde baut. Und das ist es, was hier passiert. Die Gemeinde, die fällt nicht zusammen. Es geht noch viel besser weiter mit dieser Gemeinde. Obwohl, das müssen wir uns einfach mal vorstellen, Petrus und Jakobus, was das für vollmächtige Menschen gewesen sein müssen. Die sind beide nicht mehr da. Was hätte das vielleicht mit uns als Gemeinde gemacht heute? Die sind jetzt weg und auf einmal geht es weiter mit dem Wort Gottes. Das lehrt es mich eben. Auf mich kommt es im Reich Gottes nicht an. Es kommt nicht auf einen Jakobus an, nicht auf einen Petrus, nicht auf einen Luther, auf einen Calvin oder sonst wen. Es kommt niemals auf die geistlichen Leiter einer Gemeinde an. Gemeinde muss immer allein abhängig sein vom lebendigen Gott. Und das ist trostreich, das hier so zu lesen. Es kommt nicht auf die geistlichen Leiter an. Der Petrus, von dem wir hier lesen, das ist ja peinlich, was hier eigentlich von ihm beschrieben wird. Der Petrus, der Heilige Geist hätte ja auch schreiben lassen können, okay, Petrus ist auf wunderbare Art und Weise gerettet werden. Nein, dem Heiligen Geist gefiel es, das ganz detailliert uns zu erklären, ganz detailliert hier aufschreiben zu lassen, wie das gewesen ist. Das ist eine unglaublich peinliche Nummer. Dem wird erstmal gesagt, da geht der Engel hin zu Petrus, der muss erstmal geweckt werden. Der Petrus ist erst am Pennen, der kommt gar nicht zu sich. Und dann wird ihm gesagt hier, ne, zieh dir mal die Schuhe an, wirf dir mal den Mantel um, gürte dich, also mach dir auch noch einen Gürtel zu, wie bei so einem kleinen Kind, wo man das sagen muss, und die Schuhe sollst du dir auch noch eben anziehen. Ich sage das jetzt so ein bisschen flapsig, weil das peinlich ist. Und das ist der Leiter der Gemeinde gewesen. Auf der anderen Seite ist es aber auch trostreich, denn auf einen Petrus kommt es ja auch nicht an. Dieser Petrus ist nur Werkzeug in den Händen des lebendigen Gottes. Und dadurch wird er zu jemand Großem. Der Petrus, der Fischer, der wahrscheinlich Analphabet gewesen ist, auf den kommt es nicht an. Reich Gottes wird nicht durch Menschen, sondern immer allein durch Jesus Christus selbst gebaut. Markus 4, da haben wir dieses Beispiel, wo das Wort Gottes ausgestreut wird auf diesem Boden fällt. Und dann heißt es, und es wächst und der Mensch weiß nicht wie. Genauso ist es mit dem Reich Gottes. Wenn es richtig ist und es wächst und der Mensch weiß nicht wie. Denn es geht nicht um Menschen mit ihrer Intelligenz, mit ihrer Brillanz, mit ihren rhetorischen Fähigkeiten, mit ihren Techniken und sonstigen Geschichten. Es kommt nicht auf Menschen an, weswegen man sagen könnte, deswegen läuft es bei uns in der Gemeinde. Es kommt immer allein auf Jesus Christus an. Er allein baut Gemeinde. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns jetzt zurücklegen können, dass wir uns nicht mehr einsetzen brauchen, ganz und gar nicht. Gott will uns gebrauchen, das ist Gnade, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Er gibt uns etwas mit, wo er sagt, ich will durch dich Gemeinde bauen. Aber es ist entlastend zu wissen, auf mich kommt es nicht an. Bei Bayern München ist das anders. Da kommt es an auf einen Robert Lewandowski, auf einen Joshua Kimmich, auf einen Manuel Neuer. Auf wie kommt es da an? Aber im Reich Gottes ist das anders. Obwohl die geistlichen Leiter hier ausfallen, geht es mit dem Ausbreiten des Wortes Gottes weiter. Reich Gottes geht weiter, weil es nicht von Menschen abhängig ist. Und das ist ein wunderbarer Kontrapunkt, der uns hier gezeigt wird. Gerade dort, wo wir vielleicht manchmal müde sind, bedrückt, wie wir nicht wissen, wie da Dinge zu handeln haben hier auf dieser Erde, wo es manchmal herausfordernd ist in der Gemeinde oder uns fragen, ja, was kann die Lage, in der wir stecken, irgendwie noch ändern? Wie können wir heute noch Reich Gottes bauen? Und da ist es gut zu wissen, dass Gott es ist, der allein sein Reich baut. Und da möchte ich euch einfach mal Mut machen. Mut machen, hinzugehen, mit dem, was Gott euch gegeben hat, in das Reich Gottes zu investieren. Mit eurer Kraft, mit eurer Zeit, mit eurem Geld, mit eurer Liebe, mit euren Investitionen. Richtig in das Reich Gottes zu investieren. Wissens, aber auf mich kommt es nicht an. Gott muss den Segen geben, bei aller Anstrengung. Auf mich kommt es nicht an, so wenig wie auf einen Petrus oder auf einen Jakobus. Unser Auftrag ist es, die Botschaft in diese Welt zu bringen, von Jesus Christus zu erzählen. In der Familie, in der Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz, dort wo wir sind. Dass wir sagen, ich erzähle von Jesus Christus. Das, was er an mir verändert hat, das gebe ich weiter. Wir erleben das ja, ne? Dieser ganze Corona-Wahn, in dem wir da drin stecken momentan. Und diese elendigen Diskussionen ständig über Impfen super oder nicht impfen. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch, ne? Wie da die Gemeinden auch sich teils spalten, die Meinungen auseinandergehen. Und die einen, die himmeln die Impfung an, das ist die Erlösung, das ist die Rettung. Wir brauchen die Impfung, super, alles großartig. Und die anderen, die verteufeln das und sagen, nein, bloß nicht. Ne? Das darf man sich bloß nicht spritzen lassen. Ich möchte jetzt gar nicht darüber reden, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich wünsche mir, dass die Menschen mit dem Eifer, wie sie versuchen, oft eigene Leute in den eigenen Reihen zu bekehren und zu sagen, hey, Impfung ist super oder Impfung ist eine Katastrophe, dass sie genau diesen Eifer nehmen und von Jesus Christus erzählen würden. Dass sie sagen, okay, wir sind gerade in einer Situation, in einer Schwierigkeit in unserem Land, da ist es herausfordernd. Aber da draußen sind Menschen, es geht ja um Leben und Tod, die kennen Jesus Christus nicht. Ob uns das am Schluss umbringt oder nicht. Ich weiß, mein Leben ist in den Händen des lebendigen Gottes. Da bringt mich keine Krankheit um, da bringt mich keine Impfung um. Gott sagt, ich habe dir einen Auftrag gegeben, darauf konzentriere ich mich. Und nicht auf irgendwelche Dinge, die uns da am Schluss spalten können. Ich darf wissen, ich konzentriere mich auf das Reich Gottes. Und am Ende kommt es auf mich nicht an. Sei dir dessen bewusst, Gott ist es, der sein Reich baut. Das bringt uns zum dritten Kontrapunkt, das offene Tor und das verschlossene Tor. Da wird ja wieder ganz ausführlich hier wieder darüber berichtet, nicht nur wie da Petrus befreit wird, sondern auch wie es weitergeht für ihn. Zweimal steht er an einem Tor hier, das eine Mal ist er eingekerkert, ein eisernes Tor, alles zu, alles dicht, alles verschlossen, da kommst du nach menschlichem Denken und Ermessen nicht raus, keine Chance. Zwei Möglichkeiten, entweder du schickst dann eine GSG-9-Einheit rein, die machen alles kaputt, holen dich da raus, oder aber der lebendige Gott tut ein Wunder. Das ist das, was hier passiert. Über 5 Verse wird das wieder beschrieben. Gott öffnet jetzt die Türen, wird ausführlich erzählt, über 5 Verse. Und nochmal, Gott hätte ja auch schreiben lassen können, auf wunderbare Weise wird Petrus gerettet. Super. Nein, Gott gefiel es, das ganz detailliert zu erklären, dass es für ihn überhaupt kein Problem ist, dass die schweren eisernen Ketten einfach abfallen. Dass die Wachen, die mit ihrem Leben ja bezahlen am Schluss, einfach weiterpennen, dass das große eiserne Tor sich wie von selbst öffnet. Das ist ein Klacks für unseren Herrn. Dass er einfach hingeht und der Petrus befreit wird. So ist das mit unserem Heiland. Für ihn ist es überhaupt kein Problem, verschlossene Türen zu öffnen.
Wir haben das erlebt.
3. Oktober 1989. Wiedervereinigung. 9.11.1989. 3. Oktober feiern wir das. Da sind Menschen hingegangen in Leipzig, in Sachsen, anderswo in der DDR, haben gebetet, auf einmal Bums, Ende der DDR. Und das wissen die Älteren unter euch und Ihnen. Wäre 1988 da jemand hergekommen und hätte das gesagt, hätte erzählt, du, nächstes Jahr, ne, da ist das Geschichte mit dieser Mauer. Da ist das vorbei, da können wir so in den Westen marschieren. Das hätte niemand geglaubt. Helmut Kohl selbst hat gesagt, das war allein der lebendige Gott. Für Gott ist es überhaupt kein Problem, die Mauer einfach umzutreten. Die einfach zu öffnen, überhaupt kein Thema. Weil da Menschen hingegangen sind und gebetet haben. Was für Gott allerdings häufiger ein Problem ist, das sind jetzt nicht die verschlossenen Türen und Tore und Mauern dieser Welt, sondern die verschlossenen Tore und Türen in der Gemeinde. Und das ist der Kontrapunkt, der hier in dieser Geschichte wieder so schön gesetzt wird, denn das wird so schön erzählt, das ist ja so eine vermeintliche Nebenbemerkung, wo man sich ja fragen muss, ja, warum steht das eigentlich im Text, wo doch eigentlich nur so ganz komprimiert das Wichtigste in der Bibel zusammengefasst ist, 4 Verse, über die das berichtet ist, wird, der Petrus ist jetzt frei, der kommt zu sich, ist aus dem Gefängnis draußen und er sagt jetzt, okay, ich muss zu meinen Leuten. Was macht der Petrus? Der geht zur Gemeinde und dann läuft er dahin, läuft er zu Maria und die sitzen da drinnen und dann klopft er an, bam, das Tor, die Tür der Gemeinde bleibt zu. Das Tor der Gemeinde ist verschlossen. Dann kommt die Gemeinde, die Magd Rode, und dann heißt es hier, und sie macht vor Freude das Tor nicht auf. Petrus bleibt draußen stehen. Das Tor geht nicht auf. Dann geht sie zu den Verantwortlichen der Gemeinde. Reaktion der Gemeinde? Die ist von Sinn. Die hat sie nicht alle. Dann denken die ein bisschen weiter. Ja, okay, es ist ein Engel gewesen. Dann wird das so theologisch fromm umhüllt. Die glauben das, die raffen das nicht. Die verstehen nicht, was Gott da Großes getan hat. Und das ist ganz, ganz oft in einer Gemeinde der Fall. Wir sehen das über die ganze Bibel hinweg, dass Gott große Wunder tut und die Gemeinde, die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, die sehen das nicht. 2. Könige 16, da ist Elisa und sein Knecht, das assyrische Heer belagert Jerusalem gerade, und sein Knecht kommt dann zu Elisa und sagt, sorry, wie sollen wir das machen? Die sind so stark, die sind uns so weit überlegen, da kommen wir gar nicht mit. Was macht Elisa? Er geht ins Gebet und sagt, Herr, öffne du ihm die Augen, dass er sehe. Und dann sieht er auf einmal die ganzen feurigen Streitwagen um die Assyrer herum, und dann werden die einfach nur platt gemacht. Er sieht es nicht, er versteht es nicht. Und das ist ganz, ganz oft in einer Gemeinde der Fall. Die Ostergeschichte, wir kennen das. Die Menschen, die mit Jesus Christus unterwegs waren, die glauben das nicht. Die Frauen, die am Grab waren, die das leere Grab gesehen haben, die kommen zu den Jüngern und die erzählen das dann. Jesus Christus ist auferstanden, er lebt. Reaktion der Jünger, wieder. Die haben sie nicht alle. Das kann gar nicht sein. Die raffen das mal wieder nicht. Dann ist einer aus der Kerngemeinde nicht dabei, der Thomas. Die Jünger, die glauben das mittlerweile, Jesus ist denen begegnet. Die erzählen das Thomas, er ist wahrhaftig auferstanden, er lebt. Thomas' Reaktion, das glaube ich nicht. Erst wenn ich hingehe und meine Hände in seine Wunden lege, dann werde ich glauben. Aber auf euer Geschwätz, da gebe ich gar nichts drauf. Die Emmaus-Jünger, die sind unterwegs mit dem Licht dieser Welt. Mit dem Brot des Lebens. Sie laufen mit Jesus Christus und die raffen das nicht. Die verstehen das nicht. Das ist unglaublich. Die verschlossenen Türen in der Gemeinde. Und das ist in einer Gemeinde ganz, ganz oft der Fall. Gott wirkt und die Gemeinde versteht es nicht. Beschäftigt sich lieber mit irgendwelchen nichtsnutzigen Streitthemen. Das ist ja immer wieder in den Gemeinden der Fall. Anstatt sich auf das zu konzentrieren, wo Gott sagt, darauf kommt es an. Ich will da Wunder tun. In der Welt, da sind die Türen und die Tore offen und die Gemeinde ist zu kleingläubig, um die Wunder da zu sehen. Wie hier in der Geschichte. Erst vor Freude, dann ist sie von Sinnen und dann wird es theologisch fromm schön umhüllt. Vor einigen Wochen, ihr habt das gelesen in den Zeitungen, hat der Taliban wieder große Teile Afghanistans eingenommen. Was wird jetzt logischerweise passieren? Weitere Flüchtlingsströme kommen Richtung Europa, natürlich überwiegend auch nach Deutschland. Das Flüchtlingsland mittlerweile. Wie wir alle wissen, natürlich ist es nicht in Ordnung, wenn Millionen von Menschen unkontrolliert in ein Land kommen. Da kann man sich politisch, da kann man sich gesellschaftlich total drüber aufregen, gar keine Frage. Aber wir müssen uns immer wieder mal eine Frage stellen. Dort, wo wir hingegangen sind und dafür gebetet haben, dass Gott wirken mag, dort an den Orten dieser Welt, wo wir nicht reinkommen, wo wir als Christ nicht einfach reinmarschieren und evangelisieren und missionieren können. Und das sind gerade eben auch diese Teile der Welt, wo der Islam herrscht. Auf einmal kommen die in Scharen zu uns und jetzt stellt sich die Frage, was machen wir mit denen? Das Interessante ist ja, dass gerade anhand der letzten Flüchtlingskrise 2015 die Leute es sind in unserem Land mittlerweile, die das Evangelium predigen, die auf den Straßen sind und sagen, Jesus ist der Christus. Wisst ihr, ich weiß, wir haben da häufig unsere Vorstellung ja gehabt, als wir dafür gebetet haben, dass Gott da wirken mag, dass Menschen da zum lebendigen Glauben kommen. Wir hatten da unsere Vorstellungen, als wir gebetet haben. Dass da vollmächtig begabte Menschen eben in diese Missionsgebiete gehen. Wir unterstützen das natürlich alles mit unseren Gebeten, finanziell, alles, was dazugehört. Jetzt kommen die auf einmal in Scharen zu uns. Was machen wir mit denen? Das ist nur eins von vielen Beispielen, wo Gott eben Wunder tut, wo Gott Türen auftut und wo wir uns die Frage stellen müssen, auch als Gemeinde immer wieder, wo ist da mein Platz? Wo ist dort mein Ort? Was soll ich tun? Wo gehe ich da hin und lade Menschen ein? Wo sind meine Tore, meine Türen in der Gemeinde offen? Oder aber auch eben verschlossen. Wisst ihr, wir haben häufig tausende Ausreden. Dies passt nicht, jenes passt nicht. Sie ist von Sinnen, es ist der Engel. Tausende Ausreden und gleichzeitig passieren große Wunder draußen. Und da müssen wir uns immer wieder als Gemeinde prüfen, wo verschließen wir eventuell unsere Türen heute? Wo machen wir unsere Tore dicht? Und bitte, prüft euch einmal. Schaut mal, wo sind da vielleicht eure Tore, die zu sind? Aber nicht nur als Gemeinde, sondern auch persönlich. Auch persönlich zu gucken, wo mache ich vielleicht meine Türen zu? Wo Gott sagt, da will ich aber durch dich wirken. Wo ihr ganz genau wusstet, dass ihr da einen Auftrag bekommen habt. Wo ihr ganz genau wusstet, ihr solltet hingehen zu eurem Nachbarn und nicht gegangen seid. Wo ihr ganz genau wusstet, dass ihr hingehen solltet und um Vergebung bitten sollt. Oder anderen vergeben sollt. Wo Gott einen ganz klaren Auftrag gegeben hat und gesagt hat, das ist das, was du tun sollst. Und wir finden Woche für Woche eine neue Ausrede, warum wir eben Dinge nicht tun sollen. Warum wir nicht hingehen müssen. Nochmal, für Gott ist es gar kein Problem, dass die Ketten einfach fallen gelassen werden. Dass das äußere Tor sich einfach öffnet. Dass die Wachen da einfach weiterschlafen. Und da könnt ihr sicherlich ein Lied von singen. Wir könnten sicherlich einen ganzen Tag damit füllen, wenn ihr davon berichtet, was Gott alles Großes in eurem Leben bereits getan hat. Wo ihr sagen könnt, das war alleine lebendige Gott. Da habe ich nichts zu beigetragen. Ich habe gebetet und Gott hat ein Wunder getan. Aber dass wir auf der anderen Seite sind, die Tore zumachen, das ist der Kontrapunkt, der hier deutlich wird. Und deswegen lasst uns darum beten, dass genau das in unserem Leben, in unserer Gemeinde in Zukunft weniger wird. Dass wir zusammenstehen und die Türen für Gottes Wunder offen halten. Nicht gegenseitig im Weg stehen, sondern bereit sind, Reich Gottes zu bauen. Nicht mit menschlicher, sondern mit Gottes Kraft. Ein vierter und letzter Kontrapunkt dieser Geschichte ist der prächtige König Herodes und der von Würmern zerfressene Herodes. In der Bibel, da muss man wissen, gibt es drei Könige hier im Neuen Testament, die Herodes heißen. Einmal Herodes der Große, das ist der Herodes, der zur Geburt Jesu gelebt hat, der diesen fürchterlichen Kindermord angeordnet hat. Dann Herodes Antipas, der hat Johannes den Täufer hinrichten lassen. Und hier ist jetzt von Herodes Agrippa die Rede. Und dieser Herodes Agrippa, der war in Rom, ist dort aufgewachsen. Als junger Mann, der wurde dort vom späteren Kaiser Claudius, die kannten sich gut, wurde zum König ernannt. Der hatte richtig, richtig, richtig viel Macht. Der war in diesem Gebiet der uneingeschränkte Herrscher, da stand keiner drüber, der hatte richtig Macht. Der musste sich zweimal wieder mit Rom absprechen, aber hatte eben beste Verbindung. Der war richtig mächtig. Deswegen konnte er ja auch hingehen und die Gemeinde einfach misshandeln. Konnte einfach hingehen und Jakobus einfach köpfen lassen. War überhaupt gar kein Thema. Der konnte einfach hingehen und machen, was ihm eben passte. Der hatte richtig Macht. Und das sieht man auch daran, als er hier zu seinem Nachbarvolk geht, da legt er sich sein königliches Gewand um. Und das ist das Bild, was man da jetzt so sieht. Ne? Dieser starke Mann, dieser uneingeschränkte Herrscher, dieser politische Herrscher, so stark, der der Gemeinde so viel Elend zugefügt hat. Das ist der Grund gewesen, warum die Gemeinde ihre Tore und Türen verschlossen hatten. Aber dieser Mann, der hat eine Sache in seinem Leben vergessen. Er hat vergessen, dem lebendigen Gott die Ehre zu geben. Und wer Gott nicht die Ehre gibt, der wird früher oder später von ihm geschlagen werden. Das ist das, was hier deutlich wird. da ist nichts mehr mit Purpurmantel. Das ist nur noch so ein Haufen Elend, der Gott nicht die Ehre gibt. Ob als Politiker, ob jetzt als Pastor, ob als sonst wer. Wer Gott nicht die Ehre gibt, der wird früher oder später geschlagen werden. Deswegen heißt es, und von Würmern zerfressen, verschied er. Auf der einen Seite der Machtvolle, der Politiker, dieser uneingeschränkte Herrscher, und auf der anderen Seite, Kontrapunkt, dieses Häuflein Fleisch, was nichts mehr zu sagen hat. Und das wissen die Bibelkundigen unter euch, wenn davon die Rede ist, dass jemand von Würmern und Magen zerfressen wird, da werden wir daran erinnert, dass noch auf eine andere Sache hingewiesen wird, denn dort im Alten Testament, aber auch in den Reden Jesu, wenn es heißt, dort, wo das Feuer nicht erlischt und der Wurm nicht stirbt, ist auch vom ewigen Tod, von der ewigen Verdammnis die Rede. Das ist das, was hier im tieferen Sinn eben gemeint ist. Dieser Zersetzungsprozess, dieses Sterben für den, der Gott nicht die Ehre gibt, weitergeht. Wir sind politisch gerade in einer Situation, wo viele Christen sich die Frage stellen, wie geht es weiter? Im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren. Wie werden die Dinge? Wo Politiker einen Dinge mittlerweile aufdrängen, auf einmal ganz viel Ungewissheit im Land. Man sich die Frage stellt, ja, was passiert denn, wenn man nicht nach der Nase derer tanzt, die das Sagen haben? Wie werden die Zeiten denn werden? Aber das ist nur eine Realität. Die andere Realität ist, dass jeder Mensch und jeder Politiker einmal vor dem lebendigen Gott stehen wird. Und wer nicht früher oder später dem lebendigen Gott die Ehre gibt, der wird von Würmern zerfressen werden, dort, wo das Feuer nicht erlischt. Und das ist trostreich, das hier zu sehen, dass wir wissen dürfen, über alle Herrscher dieser Welt steht ein anderer, und das ist Jesus Christus. Das ist der lebendige Gott. Und der lässt jeden nur so weit handeln, wie es zu seinem Heilsplan gehört. Und da muss jeder mit rechnen. Jeder, der nicht ihm die Ehre gibt, der wird am Schluss von ihm gerichtet werden, vom lebendigen Gott. Und bei allem, was wir auf dieser Erde nicht verstehen, was uns wütend macht, wo wir vielleicht manchmal denken, was soll das? Wie kann das sein? Da ist es trostreich zu wissen, Gott sitzt im Mensch. Und das weiß ich deswegen als Mensch, ich brauche mir auch von Politikern keine Angst machen lassen, weil ich weiß, Gott sitzt im Regiment. Gott hat die Dinge in seinen Händen. Das sind alles nur Menschen, die früher oder später von Würmern zerfressen werden, wenn sie dem lebendigen Gott nicht die Ehre geben. Wir sehen oft nur so das Äußere, das, was sie einem antun können, was sie einem androhen, aber, und das lehrt uns dieser Text eben auch, jeder Mensch ist nur sterbliches Fleisch. Die können uns verfolgen, aber in letzter Konsequenz werden sie von Würmern zerfressen werden. Einerseits der königliche Herodes und auf der anderen Seite der von Würmern zerfressene Herodes. Vier Kontrapunkte, die ich euch gerne mitgeben wollte für das, was vor euch liegt, als Gemeinde, aber auch privat, dass wir gut daran tun, Dinge manchmal aus unterschiedlicher Perspektive anzuschauen. Dort, wo wir Dinge nicht erklären können im Leben, wo es manchmal herausfordernd, wo es schwierig ist, dass ich weiß, auch bei aller Ungewissheit, bei allem, was in der Zukunft auf mich zukommt, ich weiß, Gott sitzt im Regiment. Und neben all den Freuden, neben all dem, was da ist, und auch neben all den Leiden, die wir nicht erklären können, wo Fragen offen bleiben, Gott traut uns zu, in genau dieser Spannung zu leben und sagt in dem Ganzen, schaut währenddessen auf mich. Ihr habt einen Auftrag bekommen, das Wort Gottes weiterzugeben. Amen.